Und dazu begrüßt sie Martin Hoffmeister. Elisabeth Jacquet de la Guerre, Komponistin und Cembalistin. Sie war die erste Frau, die mit der Tragédie lyrique Céphalée pour cri eine französische Oper zu Papier brachte. Hochgeschätzt unter anderem von Ludwig XIV. Renaud van Mechelen, der Countdown Dirigent, zeichnet verantwortlich für die Einspielung des Werkes an der Seite der Ensembles Un Nocte Temporis und dem Chœur de Chambre de Namur. Zum Auftakt der Sendung die Reprise de l'Allure aus dem Prolog zur Oper. Ja, werfen wir einen Blick auf die Agenda der folgenden Stunde, die Jahrhundertaufnahme im Zeichen von Franz Schuberts Klaviertrios in einer Aufnahme mit Lars Vogt, Tanja und Christian Tetzlaff. Wir sprechen zum einen mit dem koreanischen Pianisten William Yoon über sein aktuelles Album mit unter anderem Klavierkonzerten von Reinaldo Ahn und Gabriel Fauré. Zum anderen lassen wir zu Wort kommen den 2012 gestorbenen Kritiker, Publizisten, den Theaterintendanten und Homme de Lettres Ivan Nagel. Seine Einlassungen zu Kultur, Kritik, Musiktheater und Musikdiskurs auch und besonders in diesen Tagen hochaktuell. Den Fragebogen Plattencheck schließlich beantwortet heute Cellist Gabriel Schwabe. Georges Bizet, aus dessen Jeu d'enfant, Opus 22, die Nummer 6, Trompette et Tambour, gegeben vom Klavierduo Ludmila Berlinskaya und Arthur Ancel. Deren aktuelles Album versammelt Werke von Debussy, Fauré, Ravel, Aubert und eben Bizet, erschienen beim französischen Label Alpha. Hoffmeisters Empfehlungen, ja, die Klavierkunst, ein weites Feld mit zahllosen, exzellenten Protagonisten und glücklicherweise 100 Jahren Schallplattenhistorie sei gedankt, sind wir in der Lage nachzuhören, was uns die Piano-Legenden aus zurückliegenden Jahrzehnten hinterlassen haben. Da wären einige Jahrhundertaufnahmen zu benennen. Und damit ins Hier und Jetzt. Zu den letzten Aufnahmen des 2022 gestorbenen Pianisten Lars Vogt zählt die Einspielung der Trios von Franz Schubert mit Tanja und Christian Tetzlaff und damit langjährigen Freunden und künstlerischen Weggefährten. Das Projekt bezeugte nicht nur das eminente Handwerk der Musiker und exemplarisches Interplay, sondern zeigte überdies in bemerkenswerter Weise, welche Verfeinerungsdimensionen Interpretation zu erreichen vermag. Für meinen Kollegen Manuel Bruck und mich fraglos eine Jahrhundertaufnahme.
Die Geige prescht vor, das Cello folgt ein wenig hinterdrein, das Klavier liefert die stützenden Akkorde. So konventionell, doch gleichzeitig so melodisch charakterstark und sofort erkennbar, beginnt das triolenfreudige Andante und Poco Mosso von Franz Schuberts erstem Klaviertrio D898. Zu den Spitzenwerken der Gattung gehören die beiden vollendeten Schubert-Trios von Anfang an. Hier sind sie zu hören mit den Geschwistern Christian und Tatjana Tetzlaff und ihrem Pianistenfreund Lars Vogt. Noch Schubert zarter als sonst setzt nach dem Klavier das Cello im Andante des ersten Klaviertrios ein. Ein Dialog entspinnt sich, die Violine folgt. Und in diesen letzten Takten, die der traurig früh, kurz vor seinem 52. Geburtstag am 5. September 2022 an Krebs verstorbene Lars Vogt noch einspielen konnte, wird klar, warum dieses Doppelalbum schon heute, gerade ein Jahr nach seiner posthumen Veröffentlichung im Februar 2023, eine Jahrhundertaufnahme ist. Zwischen den Aufnahmen kam die Diagnose. Um den Tod wissend, feiern drei seit frühester Jugend gemeinsam musizierende Freunde das Leben. Und wir hören ergriffen zu, unter Tränen. Auch wenn, wie hier im energischen Allegro-Auftakt des zweiten Schubert-Klaviertrios D929, intrikat instrumental ineinandergreifend, die Freude am Dasein wortlos besungen wird. Schon bei Schubert ist das eine oft melancholische Angelegenheit. Im mitreißend zerbrechlichen, zupackend zarten Spiel der Tetzlaffs und Lars Vogts ist es zudem eine höchst intensive, die sich in Grazie und Schönheit mitteilt und auflöst. Es gibt viele sehr gute Aufnahmen dieser beiden Werke. Diese allerdings ist eine besondere, eine exzellente wie existenzielle. Ausdruck, Fragilität, Liebe. So fassen die beiden hinterbliebenen Musiker ihre Empfindungen mit Lars Vogt bei diesem letzten Bremer Studiotermin zusammen. Und gerade Ausdruck, Fragilität, Liebe meinen wir auch zu hören in dieser traumschönen, romantisch in Terzen dahingleitenden ersten Melodie des einzelnen, erst nach seinem Tod veröffentlichten Notturno-Satzes D897, der wohl im Umfeld der beiden späten Trios entstanden ist. Und der wie kein anderer für die von innen glühende, stets schmerzliche Schönheit Schuberts steht. Es ist typisch, dass am Ende von Lars Vogts Leben Kammermusik steht. Denn war er auch als einer der besten deutschen Pianisten berühmt? Er war am liebsten Teamplayer im Kollektiv. Ein emphatischer Musiker, der so besonders blühte. Musik Im Februar und Juni 2021, mehr als ein Jahr vor dem Tod von Lars Vogt, fanden diese letzten Sitzungen statt. Es reichte auch noch für die hier nobel von Tatjana Tetzlaff auf dem Cello intonierte Arpeggione-Sonate sowie das temperamentvoll von ihrem Bruder Christian gemeisterte Rondo D895 für Geige und Klavier. Im Notturno aber scheint sich Vogt bereits diskret davon zu stehlen. Die Streicher haben den letzten Ton. Und wir, trotz der Leerstelle, eine jahrhundertwertvolle Erinnerung an einen außergewöhnlichen, einen leuchtenden Pianisten und Kammermusiker.
Hoffmeisters Empfehlungen mit einer weiteren Ausgabe der Reihe Jahrhundertaufnahmen. Das Vermächtnis des 2022 gestorbenen Pianisten Lars Vogt, diese Einspielung von Franz Schuberts Klaviertrios an der Seite von Tanja und Christian Tetzlaff, erschienen beim finnischen Label Ondine. Dank an Manuel Brug.
Grüne Band, dass es verbleicht hier an der Wand. Ich hab das Grün so gern, ich hab das Grün so gern. So sprachst du, Liebchen, heut zu mir, gleich knüpf ich's ab und send es dir. Nun hab das Grüne gern, nun hab das Grüne gern.
Mit dem grünen Lautenbande aus Schuberts Liedzyklus Die schöne Müllerin. Klaus-Florian Vogt begleitet vom Ensemble 8. Und das fraglos aparte Arrangement für Stimme und Kammerensemble besorgte Andreas M. Tagmann. Der komplette Zyklus veröffentlicht in diesen Tagen beim Label Classic Produktion Osnabrück. Ja, der globale Tonträgermarkt, der liefert nicht nur Redundanz, sondern steht immer wieder auch für Überraschungen, für außerordentliche Einspielungen mit unbekanntem oder sehr selten aufgenommenen Repertoire. Dazu gehört unbedingt das aktuelle CD-Projekt des koreanischen Pianisten William Yoon mit Werken für Klavier und Orchester aus der Belle Époque von Rinaldo Ahn, Gabriel Fauré und Nadia Boulanger. Und was Yoon gemeinsam mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter Valentin Oryupin lieferten, das zählt zweifellos zu den Preziosen dieses Tonträgerfrühjahrs. Über das Album sprach ich mit William Yoon vor der Sendung. Herr Yoon, Ihr aktuelles Album versammelt Werke von Rinaldo Ahn, Gabriel Fauré und Nadia Boulanger, Werke zumeist für Klavier und Orchester, außerordentlich selten eingespielte Werke zudem. Was verwundert denn das ausgewählte Repertoire nimmt ein durch ganz eigenen, originären, klanglichen Zuschnitt? Das ist äußerst suggestive Musik, sehr zauberisch, Musik erfließender Natur. Warum haben sich bislang nur wenige Pianisten an diese Werke herangewagt?
Ich weiß es auch nicht genau. Ich meine, Nadia Boulanger hat ja sehr wenig geschrieben. Sie hat aufgehört zu komponieren und später nur noch unterrichtet. Rinaldo Hahn war zu seiner Zeit ein sehr erfolgreicher Musiker und war auch ein einflussreicher Operndirektor. Er war der Liebling von Pariser Salons. Vielleicht seine Musik hat zu viel Zeitgeist. Es hat zu viel Belle Epoque in seinem Stil, dass es irgendwann vielleicht nicht mehr aktuell war. Zu Fauré kann man sagen, dass seine Stile sehr verändert hat. Also später wurde er ja fast taub und seine Musik wurde immer skurriler und spezieller. Und man braucht ein bisschen Zeit, das zu verstehen.
Insbesondere Rinaldo Hahn, aber auch Nadia Boulanger stehen für ganz individuelle Klangtableaus, irgendwo angesiedelt im weiten Feld zwischen Spätromantik, Impressionismus und Moderne. Sind das typische Werke des Übergangs der musikalischen Zwischenwelten?
Ich finde, diese Kunstwerke, die zwischen Epochen entstehen, sehr, sehr interessant. Ich habe so viel Charme und Unschönheit in Hahns Klavierkonzert entdeckt und war selbst auch überrascht, warum das so selten gespielt wurde.
Vielleicht noch ein paar Worte zum künstlerisch-klanglichen Spannungsfeld zwischen den Werken von Hahn, Fauré und Boulanger. Man konstatiert bei allen Gemeinsamen und Ähnlichkeiten ja doch ein heterogenes Tableau, drei unterschiedliche Klangsprachen.
Also Nadia Boulanger ist vielleicht die romantischste von allen, sehr groß orchestriert. Es geht um ganz tiefe, manchmal auch pathetische Emotionen und sie war, glaube ich, auch eine Person mit einer großen Tiefe und auch Strenge. Und als Frau damals so eine Musik komponiert zu haben, finde ich enorm. Ich spreche für sie und für ihre Persönlichkeit, ihre Stärke. Zu Fauré würde ich sagen, der war ein Harmonist. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. In seiner Musik geht es sehr viel um die Harmonie und Modulation, die harmonische Entwicklung. Und oft hat diese Musik eine langatmige Dramaturgie, eine lange Entwicklung. Bei Rinaldo Hahn geht es sehr viel um das Gesangliche. Also er war ja selbst ein toller Sänger. Es gibt Melodie und Begleitung und die Melodie ist sehr frei. Also es ist sehr erzählerisch und wie eine Sprache.
Wahrscheinlich wären diese Werke, besonders die von Hahn, ohne die schillernde Atmosphäre der Belle Epoque in Paris mit ihren zahllosen Salons gar nicht denkbar gewesen. Intellektuell war diese Zeit ungemein aufgeladen. Die Protagonisten aller Künste diskutierten, tauschten sich aus. Hahn, etwa ein enger Vertrauter von Marcel Proust, mussten sie sich zunächst mit dieser Epoche vertraut machen, um der Musik nahe zu kommen?
Ja, also ich bin kein Rinaldo Hahn-Expert, aber natürlich habe ich mich ein bisschen beschäftigt über ihn und über die Zeit und was er noch sonst noch so komponiert hat. Man kennt vielleicht 2, 3 Lieder, aber seine ganzen Oper, Klaviermusik sind ja fast vergessen. Und diese kleinen Miniaturen, die er für Klavier komponiert hat, das hat er im Salon gespielt. Und er hat seine Lieder auch gesungen und selbst begleitet. Es gibt wunderbare Aufnahmen davon. Zu Belle Epoque, vielleicht war das die schönste Zeit in der Geschichte. Es war ein unheimlich viel Einfluss aus dem Osten. Es gab eine wunderbare Mischung aus West und Ost und Neugier und der Genuss. Natürlich das Wichtigste.
Pianist William Yoon im Gespräch bei Hofmeisters Empfehlungen über sein aktuelles CD-Projekt mit Werken von Nadia Boulanger, Gabriel Fauré und Rinaldo Hahn, erschienen bei Sony Classical. Das sind Werke, die entlang ihrer spezifischen Klanglichkeit Bilder evozieren, vom Paris des Fins de Siècle, von der Belle Epoque. Das ist Musik, die im übertragenen Sinne ihren überbordenden Düftekosmos auf unsere Ohren legt. Hören wir den zweiten Satz, Danse, Weave, aus dem Konzert für Klavier und Orchester in E-Dur von Rinaldo Hahn. William Yoon begleitet vom Rundfunksinfonieorchester Berlin unter Valentin Oryupin. William Yoon, der Solist im zweiten Satz Danse, Vive, des Klavierkonzertes in E-Dur von Rinaldo Ahn. Yoon wurde begleitet vom Rundfunksinfonieorchester Berlin. Am Pult Valentin Oryupin. Hofmeisters Empfehlungen, der 27-jährige türkische, unter anderem in Weimar ausgebildete Pianist Can Kakmur, bereits hochdekoriert mit Preisen, zählt für mich zu den wichtigen Entdeckungen der zurückliegenden Jahre. Kakmurs von Form- und Stilbewusstsein, von koloristischem Reichtum, dynamischen Schattierungen und Beweglichkeit getragenes Spiel überragt bereits jetzt die Potenziale zahlloser älterer Kollegen, seine Diskografie schon jetzt ein Kosmos von Preziosen. Kakmurs aktuelles Album steht im Zeichen von Schubert, Impromptus und den Klavierstücken Opus 119 von Johannes Brahms. Allerdings, Kakmur ist mehr als nur exzellenter Pianist. Er präsentiert sich ebenso als sprachlich versierter Intellektueller, der dem musikalischen Zeitgeist die Leviten liest. Can Kakmur.
Je mehr man danach sucht, individuell zu sein, desto weniger hört man zu. Musik ist nicht etwas, die wir kreieren, sondern ist etwas, das wir erleben. Und wenn man das Erlebnis in den Vordergrund stellt, ich glaube, die Frage beantwortet sich von sich aus. Wir leben irgendwie in einer geraden Welt und Kunst, vor allem die Musik, existiert jenseits davon. Genau das ist, ich glaube, wichtig, dass wir einfach als junge Menschen nicht nur dem Zeitgeist entsprechend ausgebildet sind. Musik bietet da eine Alternative. Nicht eine Alternative von mir, oder Lebensstil, sondern etwas, das außerhalb dieser Ordnung existiert.
Musik als aufgeladenes Korrektiv zu Zeitgeist und Alltag. Pianist Can Kakmur bei Hofmeisters Empfehlungen. Und, wie gesagt, Kakmurs neues CD-Projekt mit Werken von Schubert und Brahms. Daraus im Folgenden Brahms Intermezzo Nummer 3 in C-Dur aus 4 Klavierstücke Opus 119. Can Kakmur mit dem Intermezzo Nummer 3 in C-Dur Opus 19 von Johannes Brahms. Zu finden auf dem aktuellen Album mit Werken von Brahms und Schubert, veröffentlicht beim schwedischen Label Bies. Hofmeisters Empfehlungen, das substanzielle, konsistente Einlassungen bedeutender Persönlichkeiten zu Fragen der Kunst, der Kultur und auch des Alltags eigentlich selten an Aktualität verlieren, dafür etwa steht und stand Zeit seines Lebens der 2012 gestorbene Publizist, Kritiker, Intendant und Universalgelehrte Ivan Nagel. In meinem Archiv stieß ich unlängst auf ein Gespräch, das ich kurz vor Nagels Tod führen konnte. Thema, der sich zunehmend abzeichnender Verlust, die Ausdünnung von Sprache und Kultur, auch im Segment Klassik im Bereich Musiktheater. Eine Tendenz, die in diesen Tagen Signifikanz an Fahrt aufgenommen hat. Herr Nagel, wenn man in diesen Tagen, in welchem Kontext auch immer, von Kultur spricht, ist das nicht mehr die Kultur im strengen begrifflichen Sinne, die Shakespeare, die Goethe, Thomas Mann, Monteverdi, Beethoven, Debussy oder Monet und Velázquez meint, eine Kultur also, mit der sie sozialisiert wurden, sondern eine Kultur, die allein noch als Funktion ausgedünnten Zeitgeistes fungiert und entsprechend degeneriert ist.
Das Wort Kultur ist vielleicht in noch größerem Maße verbraucht worden in den letzten Jahren, vielleicht auch schon einer oder zwei Jahrzehnten, als die anderen Worte, an deren ausgelatschte Verwendung wir gewöhnt sind. Kultur im engeren Sinne wäre aber und war für mich auch nie, wenn 200 gut ausgebildete Musiker auf einer Waldbühne halt Tschaikowski spielten und donnerten, sondern Kultur war die geistige Lebensform, die sich ein Volk wählt.
Signifikanter Teil des Dilemmas ist ja der gegenwärtige Musikdiskurs, wozu auch die Musikkritik gehört. Die entwickelt sich nicht zum Besten, insbesondere weil Maßstäbe und Kriterien fehlen, aber ebenso, weil vielen Journalisten im Wortsinne die Sprache für Musik ausgeht.
Ich glaube, wenn eine Kunst gut gemacht wird irgendwo, dann gibt es auch eine gute Kritikergeneration. Wenn eine Kunst unzulänglich oder mittelmäßig gemacht wird, das habe ich auf dem Gebiet des Theaters erlebt, dann flüchten zuerst mal die erschrockenen, sensiblen Leute bei den Zeitungen, also die Schreiber, die Kritiker, flüchten zuerst mal zur Kunst, weil sie meinen, da könnte es noch besser sein, als über mittelmäßiges Kunst zu schreiben. Und dann flüchten sie weg von dieser Kunst. Das heißt, die Begabungen gehen dann meinetwegen nicht ins Theater, sondern ins Fernsehen und in den Film. Ich glaube aber, wenn eine Kunst wirklich gut und neu ist, dann findet sie auch die oft auch kämpferischen Kritiker, die für sie einstehen und die das, was wir mit den Sinnen wahrnehmen können, auch in Sprache fassen können.
Vor allem auch das Musiktheater prägte über die Jahrzehnte ihr Schaffen, sei es als Publizist, als Dramaturg, als Intendant. Ein paar Worte vielleicht zur Lage des Musiktheaters im deutschsprachigen Raum. Wachsen da nach Wilson, Zadek, nach Stein, Bondy und Marthaler, wachsen da profunde Leute nach, die Szene neu beleben könnten?
Ich glaube, dass wenn musikalisches Theater, Musiktheater befreit würde von den althergebrachten Formen, Beschränkungen auf das, was Oper ist, man große Sprünge nach vorn machen könnte. Musikalisches Theater, Musiktheater könnte etwas anderes sein als etwas krampfhaft Töne in die Münder von Personen, sogenannten Personen stopfender Unternehmung sein. Es könnte was anderes sein.
In einem Gespräch mit der Neuen Zürcher Zeitung bemerkten sie, ich glaube, dass zu viel von der Wahrheit der Kunst verloren geht, wenn man ihr als Interpret ein geschlossenes System aufstülpt. Sollten sich die, wie sie sagen, Interpreten von Kunst mehr zurücknehmen?
Ich glaube, dass gute, geschweige denn große Kunst verständlich ist. Das heißt, selber ein System schafft und ohne dieses System könnten wir uns überhaupt nicht verständigen. Aber ich glaube, dass große Kunst jedes Mal eine solche eigene Sprache schafft, die durch ihre Einheit, durch ihre Stringenz halt verständlich ist. Vielleicht nicht aufs erste Hören, vielleicht nur streckenweise beim ersten Hören, aber eben verständlich. Und ich glaube, dass auf diese Weise dem Musiktheater große bedeutende Wege offen stehen könnten, wenn es nur wagte, sie zu betreten.
Publizist und Homme de Lettres Ivan Nagel im Gespräch bei Hofmeisters Empfehlungen. Kurz vor dessen Tod 2012 aufgezeichnet und doch von eindrücklicher Relevanz auch im Jahr 2024. Sibelius, der dritte Satz Poco Vivace aus seiner Sinfonie Nummer 6 D-Moll Opus 104. Meisterhaft bis in die Details gelesen von Kurt Sanderling und dem Berliner Sinfonieorchester. Die Aufnahme aus dem Jahr 1974, jetzt wieder veröffentlicht in der 10-CD-Box des Labels Brilliant Classics Nordic Symphonies. Damit nach Ostmitteleuropa in mehrfachem Sinne. Denn der lettische Geiger Gidon Krämer reüssiert seit Jahrzehnten mit Werken aus der Region. Insbesondere trug er maßgeblich zur Wiederentdeckung des polnisch-jüdischen Komponisten Mieczysław Weinberg bei, dessen Werken er mehrere Einspielungen widmete. Auch Krämers jüngstes Album Songs of Fate versammelt einige selten aufgezeichnete Werke des Komponisten. Was zeichnet Weinbergs Musik aus? Gidon Krämer.
Totale Hingabe der Musik gegenüber, dem Werk gegenüber, der Ernst und die Ehrlichkeit, mit der er die Partituren gestaltet. Man merkt in seiner Musik nicht nur sein geniales Talent für Melodie und Tonartwechsel oder was sonst auch. Es geht einfach um die Aussage. Und deshalb ist mir Weinberg so nah geworden, weil ich in ihm, in seinem Schaffen entdecke, dass er eine sehr persönliche, sehr ehrliche Sprache spricht. Weinberg hat einfach Geschichte komponiert. Aber Geschichte komponiert hat er ja auch Mahler, hat auch Schostakowitsch. Also er ist einfach ein ebenbürtiger Kollege. Und ich schätze es besonders, dass er mit seinem Talent, mit seinem genialen Ohr für Melodik auch so oft so überzeugend und zugänglich sein kann. Ich sage nicht, dass es nicht in seiner Musik auch sehr vieles Verschlüsseltes gibt, was man nur beim Studieren entdecken kann. Aber es ist eine sehr menschliche, sehr humane Musik. Die Botschaften von Bach, Schubert, Mahler und Weinberg, die bleiben.
Botschaften, die bleiben. Geiger Gidon Krämer über das Werk des Schostakowitsch-Zeitgenossen Mieczysław Weinberg. Wie erwähnt, auf Krämers aktuellem Album Songs of Fate einige Werke von Weinberg vertreten, hören wir Kujawiak, Gidon Krämer und die Krämerata Baltica.
Thank you.
Kujawiak, Gidon Kremer und die Kremerata Baltica mit diesem Werk von Mieczysław Weinberg. Zu finden auf Kremers neuer CD Songs of Fate, veröffentlicht bei ECM Records. Hoffmeisters Empfehlungen, ja. Welche Bereicherungen der persönlichen Existenz Schallplatten bereitzuhalten vermögen, darüber wäre so mancher Wälzer zu schreiben. Im Fragebogen Plattencheck fragen wir regelmäßig bedeutende Musiker der internationalen Szene, welche Rolle Tonträger in ihrem Leben spielen und spielten. Auf der Agenda heute einer der führenden Cellisten des Kontinents, Gabriel Schwabe.
Welche Platte haben Sie zuletzt gekauft?
Zuletzt gekauft, das war eine Platte, die schwer zu kriegen war, nämlich eine Aufnahme von Janusz Starker auf der Dvorak-Konzert, aber vor allem, und da wird es interessant, Bartok, die Cellofassung des Bartok-Konzerts. Ich glaube, das mit St. Louis Symphony, wenn ich mich nicht täusche. Und das war die letzte Platte, die ich mir gekauft habe.
Welche Platten standen im Schrank Ihrer Eltern?
Da stand alles Mögliche, also von Michael Jackson über Pink Floyd, aber natürlich auch viel klassische Musik. Also meine Mutter ist von Haus aus Cembalistin, das heißt, es gab sehr viel alte Musik auch bei uns zu Hause. Und ja, da wurde alles so ein bisschen querbeet gehört.
Erinnern Sie sich noch an Ihre erste eigene Platte?
Ich hatte so mit 12, 13 eine große Begeisterung für Gershwin entwickelt. Und Urlaub in Frankreich, in irgendeinem Plattengeschäft, habe ich dann eine Aufnahme gefunden von Rhapsody in Blue, was ich da gesucht hatte. Also das war die erste Platte, an die ich mich bewusst erinnere, dass ich sie mir gekauft habe.
Welche Platte erinnert Sie besonders an Ihre Jugend?
Das ist auf jeden Fall Rostropowitsch, da wahrscheinlich am ehesten das Dvorak-Konzert mit den Berliner Philharmonikern und Karajan. Das hat mir damals mein Cellolehrer, der selbst zu der Zeit noch Student war, der hatte mir die irgendwann mal ausgeliehen und gesagt, hör dir das an, das ist große Musik. Ja, das hat mich lange geprägt und viele Jahre auch mein Klangbild und die Vorstellung auch von dem Stück.
Welche Platte würden Sie mit auf die einsame Insel nehmen?
Bartok-Streichquartette vom Guarneri String Quartet, dann Stern, Rose und Istomin. Da ist es eigentlich egal was, ob die Beethoven-Trios oder wahrscheinlich sogar Brahms. Brahms-Trios, sagen wir mal. Und dann vielleicht noch eine Heifetz-Platte, zum Beispiel Grünberg, Violinkonzert.
Welche Platte hat Sie nachhaltig geprägt?
Ja, wahrscheinlich die Stern Rose Istomin Aufnahmen, weil das irgendwie eine Form von Vollkommenheit hat für mich in einer gewissen Art und Weise, die mich immer wieder beeindruckt und wo ich immer wieder das Gefühl habe, was lernen zu können. Insbesondere über natürlich Klanggebung, aber auch wie man drei so starke Persönlichkeiten irgendwie zusammenführen kann.
Wie wichtig sind Ihnen Plattencover?
Ich finde, sie müssen schon irgendwie vom ästhetischen Konzept zur Aufnahme passen. Ja, ich finde schon, dass man die CD oder die Platte als solche als Gesamtkunstwerk wahrnehmen sollte und dazu gehört eben auch das Optische.
Worin liegt für Sie der Wert einer Platte?
Naja, es gibt uns eigentlich das, was eigentlich unmöglich ist, nämlich etwas Bleibendes zu schaffen in unserem Beruf. Ja, es ist so eine zwiespältige Sache, weil einerseits ist es großartig, dass mit dem letzten Ton des Konzerts sozusagen alles verfliegt. Und darin liegt ja auch das Besondere. Aber andererseits ist es auch schön, etwas davon ein bisschen aufbewahren zu können und vielleicht in vielen Jahren rückblicken zu können und zu sagen, so habe ich das damals gespielt oder so hat der und der das damals gespielt. Ja, insofern finde ich schon, dass sie eine besondere Funktion hat.
Wie viele Platten umfasst Ihre Sammlung?
Oh, die habe ich schon lange nicht mehr gezählt. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele. Es geht auf jeden Fall in die Hunderte.
Haben Sie Preziosen in Ihrer Sammlung?
Naja, alles, was nicht im Streaming verfügbar ist, weil ich natürlich zugebe, dass ich sehr viel Musik streame, weil ich viel unterwegs bin und das einfach das Praktikabelste ist.
Welche Platte hören Sie derzeit am meisten?
Es wechselt wirklich viel. Also gerade durch das Streaming habe ich so viel natürlich zur Auswahl, dass es jetzt keine spezielle Platte gibt, die ich viel höre im Moment.
Sprechen Sie mit Freunden über Platten?
Auch, ja. Nicht sehr oft, muss ich gestehen. Aber schon immer wieder, dass ich sage, ach, das habe ich da gehört und das war spannend und dass man da ein bisschen in Austausch kommt.
Bevorzugen Sie LPs, CDs oder Streaming?
Also, in der Praxis muss ich gestehen, dass ich zu 99% streame, weil es einfach das Bequemste ist. Und ich besitze keinen Plattenspieler.
Ihre Prognose für die Tonträgerindustrie?
Ich denke, dass wir weitermachen können. Klar, natürlich wird, glaube ich, das physische Medium weiterhin an Bedeutung verlieren, nehme ich an. Aber ich glaube nicht, dass das dazu führt, dass weniger oder Aufnahmen in geringerer Qualität entstehen. Im Gegenteil, also ich glaube, dieser Aspekt der Aufnahmenindustrie sehr gesund und fidel ist.
Cellist Gabriel Schwabe zu Gast im heutigen Plattencheck. Und von der Kunst Schwabes gilt es, sich jetzt ein Bild zu machen mit Musik von Robert Schumann. Robert Schumann, die Violinsonate Nummer 3 in A-Moll, der zweite Satz, Intermezzo, bewegt, doch nicht zu schnell, bearbeitet für Violoncello und Klavier, eine Aufnahme mit Gabriel Schwabe und Nicolas Rimmer. Und soweit dann auch Hofmeisters Empfehlungen, die Sendung nachzuhören unter mdrklassik.de. Am kommenden Samstag an dieser Stelle mein Kollege Klaus Fischer. Mit Dank für Ihr Interesse verabschiedet sich Martin Hofmeister.